Ja, moin und herzlich willkommen zu dieser Folge von Momente deiner Geschichte. Es ist endlich mal wieder soweit. Es gibt eine neue Podcast-Folge und ich weiß, jetzt kam wirklich einige Wochen hier auf dem Kanal gar nichts und die letzte normale, reguläre Podcast-Folge ist doch auch schon ein bisschen länger her. Einmal zwischendrin gab es eine kleine Folge Impulsgedanken, aber dann ist es doch hier ziemlich ruhig geworden und ich möchte heute mal dir so ein bisschen erzählen, warum. Es war nämlich ziemlich viel los, was so die Uni und so betrifft. Ich möchte dann auf jeden Fall mal noch mehrere Fotografie-Themen heute mit dir besprechen. Es könnte länger werden. Vielleicht muss ich zwischendrin auch mal kurz auf Pause stellen und mal nach der Roten Beete schauen, die nebenher kräftig auf dem Herd kocht. Das heißt, vielleicht muss ich da mal schauen, denn meine Frau, die ist gerade bei einem Arzttermin. Der Kleine ist heute ist Montag, der 26. Februar, ist heute in der Kita. Das heißt, ich habe jetzt hier gerade ein bisschen sturmfreie Bude, muss aber auch so ein bisschen das Mittagessen vorbereiten und dementsprechend kann es sein, dass ich mal kurz auf Pause drücken muss und mal nach dem Rechten schauen in der Küche, nicht, dass die geflutet wird. Aber es könnte ein bisschen länger heute dauern, denn ich habe einige Themen, die so die Fotografiewelt und auch so mich in den letzten Wochen doch beschäftigt haben, auch wenn die Fotografie, kann man schon sagen, nicht ganz so präsent die letzten Wochen war, eben aufgrund Uni. Aber am Wochenende, da war für mich ein persönliches ganz, ganz großes Highlight. Komme ich aber später drauf. Dann möchte ich mit dir auch noch am Ende so ein bisschen über die Zukunft des Podcasts, das klingt jetzt so, als ob es so eine mega krasse Veränderung gibt, aber einfach mal so ein bisschen dir erläutern, dass ich auf jeden Fall jetzt in den Ferien auch vorhabe, ein bisschen mehr wieder zu podcasten. Ich glaube, schon mal kurz die Fotopia ansprechen. Ja, das ist so die Roadmap. Fangen wir doch einfach mal an mit der Geschichte. Was war denn jetzt die ganze Zeit so los? Und ich habe jetzt die letzte Woche 3 Klausuren geschrieben. Eine Klausur Montag war online, eine am Mittwoch und eine am Samstag. Die waren beide Präsenz und man kann ja bei der Fernuni Hagen sich aussuchen, wo man die schreiben will. Also entweder in Hagen selbst natürlich, klar, quasi am Hauptcampus. Oder man kann eine von vielen, vielen Außenstellen der Fernuni Hagen wählen. Bei der Anmeldung der Klausur muss man das dann machen. Das ist natürlich einige Zeit vor der Klausur, da muss man sich schon entscheiden. Aber die meisten nehmen natürlich den Campus, der irgendwie in der Nähe von zu Hause ist. Und bei mir ist das eben Stuttgart. Aber es gibt auch Frankfurt, Hamburg, Berlin. Also je nachdem, wo du da wohnst, könntest du, wenn du so ein Studium machen wollen würdest, da dann die Klausuren schreiben, die in Präsenz zu schreiben sind. Und die Veranstaltungen, die sind ja sowieso alle online. Von daher maximal flexibel. Mir gefällt das Modell. Und ich habe natürlich über das Semester jetzt, finde ich eigentlich auch schon viel für die Uni gemacht, regelmäßig, fast täglich, viele, viele Stunden schon reingesteckt. Aber Informatik ist ja nun mal wirklich kein Zuckerschlecken. Es ist ja Teil dieser MINT-Studiengänge, die immer in aller Munde sind. Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob ich die Abkürzung der Buchstaben zusammenbekomme. Maschinenbau, entweder Informatik oder Ingenieur, da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube Informatik, Maschinenbau, Informatik, Naturwissenschaften, Technik. Ich glaube, so ist die Aufteilung. Das sind die Studiengänge, die eben ja so offiziell somit die schwersten sind und die auch, also wo der Bedarf in der Wirtschaft, in der Forschung überall eigentlich am größten ist, weil sich doch nicht so viele Menschen für so ein Studium entscheiden und es natürlich auch unfassbar schwierig ist und da auch einfach nicht jeder beim Ende dann ankommt. Da war natürlich jetzt in der Klausurvorbereitung extrem viel noch zu tun für mich. In dem einen oder anderen Fach war es eher eine Art Feinschliff. Bei den meisten Fächern, wie soll man das jetzt erklären? Vielleicht hast du auch studiert, vielleicht kennst du es von der Schule. Unter dem Semester, unter dem Schuljahr oder so geht es eben darum, dass man den Stoff überhaupt in seinen Grundzügen versteht, dass man da mitkommt, dass man die Denkweise versteht. Und vor den Klausuren geht es eben dann viel darum, Übungsaufgaben zu machen, alte Klausuren zu rechnen. Und da ist dieses Basiswissen, was man sich unter dem Semester angeeignet hat, natürlich unfassbar wichtig, um das überhaupt hinzubekommen. Aber es ist natürlich auch so, dass nur wenn man jetzt das Basiswissen hat, aber nicht gelernt hat, das dann auch in Aufgaben anzuwenden und auch auf Zeit, also eben schnell anzuwenden, ne, für die Klausursituation eben, dann ist es halt so, dass man dann da auch nicht durchkommt durch die Klausuren. Von daher, das sind beide Teile einfach wichtig. Und ja, die letzten Wochen waren für mich unfassbar stressig. Die letzte halbe, dreiviertelste Woche vor den Klausuren ging, weil ich da dann mit dem Stoff durch war und eigentlich auch ein gutes Gefühl überall hatte. Das heißt, da hatte ich mir dann mal 2 Tage gegönnt, wo ich wirklich gar nichts für die Uni gemacht habe. Und das war in den letzten 2,5, 3 Wochen überhaupt nicht so sonst. Also da habe ich wirklich jeden Tag was gemacht und habe ich mal einen Tag nicht so viel gemacht, dann habe ich das am anderen wieder aufgeholt. Und das war schon sehr stressig und ich muss zugeben, auch sehr belastend. Das geht, also so eine Phase geht natürlich zu Lasten von allen, im Umfeld auch. Also auch meine Frau musste natürlich sich viel mehr um den Kleinen kümmern. Ich war fast nie einkaufen, habe fast nie gekocht, das musste alles sie machen. Also nur das zieht natürlich dann auch so ein bisschen das Umfeld mit rein, sage ich mal, in die Stressphase, das ist ja ganz klar. Ich will mich da jetzt aber auch nicht beschweren, ich hoffe, meine Frau tut es auch nicht, weil natürlich dafür unter dem Semester das mit so einem Fernstudium doch sehr flexibel ist und da eben manchmal Dinge möglich sind, die bei einer normalen Arbeit nicht möglich sind. Also in einer normalen Arbeit hast du eben nicht solche krassen Hoch- und Tiefphasen, was die Belastung angeht. Okay, bei der Armee war das manchmal schon so, dass du sehr, sehr belastende Phasen hattest, wenn du irgendwie auf dem Übungsplatz warst oder mal im Ausland oder so. Aber in der normalen Arbeit hast du klar auch mal eine Woche, die stressiger ist und machst mal ein paar Überstunden, aber so diese extreme Schwerpunktsetzung und sonst diese sehr große Flexibilität, das ist ja eher nicht so die Regel. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile. Genau, auf jeden Fall, na, kannst du dir schon denken, da war sehr wenig Zeit. Podcast war eigentlich völlig undenkbar. Also abends, wenn der Kleine im Bett war, war ich richtig am Arsch. Das ist mein Podcast, dann darf ich natürlich auch solche Kraftausdrücke benutzen. Da war Podcast wirklich das Letzte, was ich gedacht habe. Und auch die Fotografie und auch das Gitarrespielen, das ist alles so ein bisschen hinten runtergefallen. Gitarre habe ich, glaube ich, in den 3 Wochen irgendwie 3-mal gespielt oder so. Und die Kamera hatte ich irgendwie 2-mal in der Hand, um zu Hause ein Foto zu machen, so ungefähr. Oder vielleicht mal auf einem Spaziergang, aber spazieren war ich dann meistens abends, wenn der Kleine im Bett war, alles erledigt war, ich sowieso nicht mehr lernen konnte, weil die Konzentration weg war und dann war natürlich auch draußen dunkel. Also bin ich dann halt hier mit Kopflampe um den See spaziert, dass ich ein bisschen Bewegung bekomme. Und ja, also das war eine sehr, sehr anstrengende Phase, da ja, muss ich eben auf vieles verzichten, aber so ist es nun mal. Jetzt interessiert dich mit Sicherheit, wie ist es denn gelaufen mit den Klausuren? Hat sich denn dieser Aufwand, dieser Stress gelohnt? Und ich würde mal sagen, ja. Um nochmal zu diesen 3 Klausuren oder um diese 3 Klausuren nochmal um die letzte Prüfungsleistung dieses Semesters zu ergänzen. Ich hatte insgesamt 4 Fächer. Ein Fach wurde nicht mit einer Klausur abgeschlossen, sondern es gibt dort 3 Einsenderaufgaben, also Aufgaben, die man bearbeiten muss und online abgeben muss und da gibt es dann nur bestanden und nicht bestanden und wenn man eben alle 3 besteht, hat man dieses Fach bestanden und kriegt dann die Credit Points dafür. Ich habe von der dritten Einzelaufgabe noch keine Rückmeldung, aber bei den ersten beiden habe ich jeweils 100% erreicht und ich glaube, es reichen sogar 50 oder so, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, da bin ich sehr zuversichtlich, also es ist eigentlich nahezu unmöglich, dass ich da das dritte irgendwie verhauen habe. Ja, dann gab es 3 Klausuren. Von diesen 3 Klausuren sind auch 2 Klausuren nur so, dass man sie bestehen muss. Und da gibt es keine Note für, da gibt es nur bestanden, nicht bestanden. Da ist, also eins davon war Mathe, das ist so, geht so gelaufen, kann ich nicht einschätzen. In dem Fall ist dieses Fach mathematische Grundlagen unfassbar umfangreich. Und da fallen regelmäßig sehr viele Studenten durch, was aber jetzt erstmal nicht so schlimm ist, weil das wissen die so. Man darf diese Klausur, ich glaube, 7 oder 8 Mal wiederholen. Macht natürlich kein Mensch, weil du kannst sie immer nur. Also es gibt, vielleicht kurz zum Wiederholen, es gibt bei uns nicht die Möglichkeit, diese Klausur wie an der normalen Uni nach 1, 2 Monaten oder so zu wiederholen, sondern du kannst sie immer nur einmal im Semester schreiben. Also mit dem neuen Semester könntest du dann quasi den Zweitversuch schreiben. An der normalen Uni ist es ja ein bisschen anders. Oft werden da nur zum Winter- oder zum Sommersemester die Studiengänge gestartet. Das heißt, die nächste reguläre Klausur mit den neuen Studenten ist erst in einem Jahr. Während bei uns an der Fernuni jedes Semester der Studiengang neu beginnt. Das heißt, die nächste reguläre Klausur ist in einem halben Jahr. Und dann hat man an der Fernuni gesagt, okay, gut, wenn das nächste Mal in einem halben Jahr ist, dann werden wir nicht nochmal eine separate Nachschreibeprüfung innerhalb dieses halben Jahres konzipieren. Und an der normalen Uni sagt man sich aber, naja, gut, wenn der erst in einem Jahr nachschreiben kann, wenn er den nächsten regulären Versuch mit den neuen Studenten mitschreibt, dann müssen wir vorher irgendwie die Möglichkeit geben, das doch nochmal vorher abzuschließen. Und dann gibt es an normalen Unis normalerweise nach so ein, zwei Monaten die Möglichkeit, da den zweiten Versuch in Anspruch zu nehmen. Würde ich Mathe jetzt nicht bestanden haben, müsste ich auf jeden Fall ein halbes Jahr warten, aber eben kein ganzes, ne? So. Ja, da bin ich mir nicht sicher. Das ist eine unfassbar schwierige Klausur jedes Mal. Eigentlich bräuchte man 50% der Punkte, um zu bestehen. Das wird aber auch regelmäßig nach unten korrigiert, weil sie so schlecht ausfällt. Ob es jetzt Sinn ergibt, die gleich leichter zu gestalten und nicht immer nach unten zu korrigieren, keine Ahnung. Die werden sich schon irgendwas dabei denken. Das sind Mathematiker. Das ist im mathematischen Teil von der Fakultät aufgehangen, diese Klausur. Keine Ahnung, muss man nicht verstehen. So. Das ist natürlich so wie immer. Es gibt immer so ein bisschen ironisches Konkurrenzdenken, was natürlich nicht böse gemeint ist. So wie überall zwischen Fußballvereinen, zwischen Nachbardörfern. So gibt es das eben auch an der Uni. Und dann macht man sich natürlich als Informatiker über die Mathematiker lustig und als Mathematiker über die Informatiker. Alles ganz normal, alles nicht böse gemeint. Von daher, ja, es kümmern sich Mathematiker drum, also man muss es nicht verstehen. Genau, ja, da weiß ich nicht genau, wie es am Ende ausgeht. Die anderen beiden Klausuren, das war Programmierung in Pascal, also Einführung in die imperative Programmierung und Computersysteme 1 und 2, dann ging es eher so um Schaltung, wie ist ein Computer aufgebaut, wie kann man Schaltgleichungen vereinfachen, wie kann man Schaltungen bauen, wie ist ein Prozessor aufgebaut, wir haben ein bisschen den Prozessor, Maschinensprache, in Assembler Code, also in der Prozessorsprache sozusagen programmiert. Ja, das war eher so das. Und das war auch die einzige Klausur, die tatsächlich benotet wird. Es ist die Klausur, die ich, glaube ich, auch am besten abgeschlossen habe. Also strategisch gesehen alles richtig gemacht. Da könnte eine 1 vorm Komma stehen, weiß ich nicht genau. Aber auch die andere Klausur, Einführung in die imperative Programmierung mit Pascal, da weiß ich, dass ich auf jeden Fall, also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bestanden habe und es geht ja auch nur ums Bestehen. Also summa summarum habe ich eigentlich nur einen Kandidaten dieses Semester, wo ich mir nicht sicher bin und das ist Mathe. Leider ist dieser Mathe-Kurs natürlich sehr schwierig und sehr umfangreich, bedeutet von den zu erreichenden 30 Credit Points dieses Semester macht Mathe leider 15 aus und die anderen drei Fächer dann jeweils 5. Das heißt, wenn ich Mathe nicht bestanden haben sollte, sieht es von den Credit Points her so aus, naja, okay, der hat ja nur die Hälfte der Credit Points dieses Semester erreicht. Das ist der eine Blickwinkel, der andere ist, ich habe 3 von 4 Fächern bestanden. Also je nachdem, wie man es sehen will. Aber summa summarum bin ich sehr zufrieden mit dem Wissen, dass ich 3 von 4 Sachen eigentlich so gut wie bestanden habe. Und da, wo ich eine Note bekomme, die dann am Ende auch in Durchschnitt eingeht, da bin ich auf jeden Fall sehr gut durchgekommen. Ja, jetzt bin ich gespannt auf die Noten. Das dauert jetzt so normalerweise 4 Wochen. Dann weiß ich auch, ob ich Mathe bestanden habe oder nicht. Das Schöne und das Schlechte zugleich, dass ich halt frühestens in einem halben Jahr nachschreiben kann. Das heißt, selbst wenn ich Mathe nicht bestanden haben sollte oder jetzt mit dem Gefühl, dass ich habe, es bringt gar nichts, jetzt in den Semesterferien zu lernen, weil es noch so weit hin ist bis zur Klausur. Das Doofe ist natürlich daran, dass ich auch frühestens in einem halben Jahr bestehen kann und für mich einen Haken an diese Credit Points machen kann. Das ist das Blöde. Das Schöne ist, dass ich jetzt eben gar nicht lernen kann, weil es eigentlich nichts bringt und von daher mir Urlaub nehmen muss. Und das ist natürlich jetzt für jemanden wie mich, der eher so eine Art Workaholic ist, eigentlich auch mal ganz schön, dass man weiß, selbst wenn du jetzt was tun würdest, es würde nicht wirklich was bringen. Und du weißt auch noch gar nicht, was das Ergebnis ist. Nicht, dass ich jetzt irgendwie Mathe lerne und dann habe ich es bestanden. Das wäre irgendwie auch dämlich. Ja, von daher sind jetzt Semesterferien, ja. Und das ist schön, denn es geht offiziell mit der Uni erst wieder am 1.4. los. Ich glaube, da ist irgendwie Ostermontag oder so. Also am 2.4., wenn ich es jetzt richtig am Kopf habe, geht es für mich eigentlich erst wieder so richtig los. Die neuen Unterlagen werden irgendwann jetzt im Laufe hier eintrudeln. Die bekommt man im Normalfall einmal als Print zugeschickt, also noch ein bisschen oldschool. Kann die aber auch elektronisch als PDF downloaden. So, jetzt muss ich mal kurz einen Schluck Tee trinken. Bin das gar nicht mehr gewohnt, so lange am Stück zu plappern. Die werden da eintrudeln, aber dann werden die da auch erstmal irgendwo hier auf einem Stapel landen und gut ist. Mit einer Ausnahme, ich habe mir so einen sehr, sehr dicken Wälzer zur Programmiersprache Java gekauft. Java ist eine objektorientierte Sprache, die wird gerne benutzt in so Bereichen wie Datenbanken. Ich werde nächstes Semester ein Fach haben, Einführung in die objektorientierte Programmierung. Das ist sozusagen der zweite große Teil der Programmierfächer. Es gibt ja eigentlich nur so zwei richtige Fächer. Das denken ja auch viele, der studiert Informatik, der wird auf jeden Fall Programmierer. Das stimmt natürlich gar nicht. Wenn man Programmierer werden will, sollte man vielleicht, oder wenn man das vorher auf jeden Fall schon weiß, sollte man vielleicht lieber irgendwie Weiterbildungen in dem Bereich machen, Bootcamps oder direkt vielleicht eine Ausbildung zum Softwareentwickler machen. Beim Studium geht es ja eher so darum, die Grundlagen zu verstehen. Und da ist Programmieren ein Teil, auch kein irrelevanter Teil, der ist schon wichtig, aber es ist jetzt nicht so, dass wir da andauernd nur programmieren, sondern man hat zwei normale Fächer, die man gelehrt bekommt zu Programmiersprachen. Einmal imperativ, einmal objektorientiert. Das sind so mit die zwei wichtigsten Konzepte, sage ich mal. Es geht um das Erfassen der Konzepte und nicht um das perfekt programmieren können. Und dann gibt es später mal noch ein Programmierpraktikum. Da wird man aber mehrere Sprachen brauchen und das ist natürlich auch eher so Projekt, Gruppenarbeit und so. Und wenn man da dann vielleicht für ein gewisses Projekt noch eine Sprache braucht, die man noch gar nicht hatte an der Uni, dann ist man da wieder angehalten, das eben selber sich beizubringen. Und so muss man sich das vorstellen. Wir werden da nicht zu Programmierern ausgebildet, sondern es ist eben ein Studium, was sehr breit gefächert ist, also innerhalb der Informatik natürlich, sehr breit gefächert ist, einem die Grundlagen vermitteln soll und einen dazu bringen soll, dass man später eben sich selber noch Dinge beibringen kann, die man dann im speziellen Fall braucht. Und ja, ich weiß aber, dass ich Java auf jeden Fall noch brauchen werde, zum Beispiel bei dem Programmierpraktikum oder vermutlich auch irgendwo im Bereich Bachelorarbeit. Von daher habe ich gesagt, ich möchte jetzt, nachdem ich mal ein, zwei Wochen wirklich gar nichts mit Uni zu tun hatte, zumindest mal so schon mal ein bisschen da reinlesen, aber eben nicht in die konkreten Uni-Unterlagen, die wahrscheinlich irgendwann in den nächsten Wochen hier auch ankommen, sondern mal von einer ganz anderen Sparte, mal ein Buch, was vielleicht ein bisschen tiefer geht, mal einen anderen Ansatz hat. Und genau, also das habe ich hier stehen. Das will ich auf jeden Fall im Urlaub mal reinblättern, aber auch sehr unverbindlich und ohne Druck und so, weil ich ja weiß, alles, was ich mir da jetzt anlese, ist so gesehen vorgearbeitet. Und wenn ich dann da nur 20 Seiten schaffe oder so, dann ist das so, das ist ja alles überhaupt gar nicht schlimm. Dieses dicke Buch ist aber auf jeden Fall so als Nachschlagewerk auch dann für die Zukunft des Studiums, für Programmierpraktikum, für Abschlussarbeit und so weiter. Vielleicht auch für danach dann, je nachdem, was man macht. So oder so keine Fehlinvestition. Von daher habe ich das Buch jetzt eben einfach mal gekauft an der Stelle. Genau. So, das soll es aber jetzt auch mit Uni gewesen sein. Kommen wir mal zu den... Außer, okay, eins vielleicht noch. Wann geht das neue Semester los? Habe ich schon gesagt. 1., 2., 4. Genau, so. Das soll es jetzt aber auch mit Uni gewesen sein. Ich möchte jetzt auf die Thematik Fotografie gehen, wo wirklich, wirklich, wie ich finde, viel passiert ist. Ich muss aufpassen, dass ich da jetzt nicht zu ausufernd werde, weil ganz, ganz viel Spannendes passiert ist. Ja, der Punkt 1 ist, die X106 ist vorgestellt worden und das war natürlich ein riesiges Event, also die ganze X-Summit von Fujifilm, das ist sowas ein bisschen wie die Keynote von Apple, also so eine Vorstellungsveranstaltung, wo neue Produkte präsentiert werden, was im Internet übertragen wird auf YouTube, wo natürlich sämtliche Pressevertreter dieser Welt da sind, die irgendwie was mit Technik und Fotografie und so zu tun haben. Und ja, das ist einfach so ein Vorstellungsevent, was was eigentlich sehr bekannt ist weltweit, wenn man sich eben für Fujifilm interessiert. Und ich meine, jeder, der hier den Podcast hört oder sich ein bisschen für Fuji interessiert oder so, der weiß natürlich, was für ein unfassbarer Hype damals um die X100V so existiert hat. Ich habe ja selber auch eine. Ich habe sie allerdings damals deutlich vor dem Hype gekauft, muss man dazu sagen. Ich fand einfach die Kamera geil. Und dann nach ein, zwei Jahren, nachdem ich die hatte, haben das dann wohl einige sehr berühmte TikToker so für sich entdeckt, damit kleine Videos zu machen, wo sie die als Accessoire haben, weil die natürlich auch sehr schön aussieht, wo sie damit Fotos gemacht haben. Dann gibt es ja diesen riesen Hype um die Filmsimulation, also sozusagen diese Profile, diese JPEG-Profile, die man schon direkt in der Kamera auswählen kann, die sehr an analogen Filmen angelehnt sind, wo man auch sehr viel an der Kamera einstellen kann, mehr als bei einigen anderen Herstellern und es so einen geilen analogen Look gibt. Ich mag's. Auch das hat natürlich ja irgendwie so zu einem Hype geführt und die Kamera war unfassbar schnell ausverkauft. Dann gab's auch mit Corona Lieferschwierigkeiten. Irgendwann wurde die Produktion von Fuji da eingestellt, weil die auch selber riesige Probleme hatten mit Nachschubmaterial, Personal und so weiter. Die wurde noch selbst in Japan gefertigt. Das ist jetzt bei der 106 nicht mehr so. Die ist nach China ausgelagert. Kann man sich jetzt drüber aufregen oder auch nicht. Das ist nicht mehr made in Japan. Aber wenn man dann wieder überlegt, was bringt es, wenn es made in Japan ist und es kriegt wieder die Hälfte der Leute, die so eine haben will, die Kamera nicht, weil die mit der Produktion nicht hinterherkommt, dann bringt es natürlich gar nichts. Von daher, Fujifilm wird sich dabei schon was gedacht haben. Plus, ich glaube, wenn das weiterhin in Japan produziert werden würde, wären das auch nicht nur 300 Euro mehr im Vergleich zu X100V, dann wäre die Kamera deutlich teurer gewesen. Aber das wollen die meisten gar nicht hören, die sich darüber aufregen. Die sagen dann nur, das Ding ist jetzt nicht mehr made in Japan, das kaufe ich nicht. Das ist natürlich Schwachsinn, das deswegen nicht zu kaufen. Aber es gibt durchaus schon Argumente, warum man sich sie vielleicht nicht kaufen sollte, aber dazu komme ich später dann nochmal dazu. Es gibt auch sehr viele Argumente, sie zu kaufen. Die wurde vorgestellt und natürlich wusste das auch Fuji, dass das international auf sehr viel Aufmerksamkeit stößt und diese ganze Veranstaltung, die normalerweise allen oder mehrere neue Produkte darstellt und bewirbt. Die war so, dass gefühlt 80% der Zeit einfach nur die X100R vorgestellt wurde. Und am Ende wurden noch mal so ein paar Sachen nebenbei erwähnt. Ja, da werden wir eine neue Kamera machen, da kommt auch so ein neues Objektiv und die App haben wir noch mal verbessert und tschüss, danke, dass ihr da wart. So ungefähr fand ich witzig, fand ich natürlich cool, weil mich von den ganzen Sachen die 106 natürlich am meisten interessiert hat. Aber das zeigt, glaube ich, auch schon mal, wo Fujifilm da auch klar den Schwerpunkt drauf gelegt hat. Ne? Es gab ein sehr, sehr, sehr cooles Werbevideo zu der Kamera, auch auf YouTube. Kann man auch auf YouTube sehen. Wenn ich dran denke, werde ich das mal in den Shownotes hier verlinken. Das ist meiner Meinung nach einerseits das längste, weil es, glaube ich, fast 20 Minuten geht. Und mit Abstand das beste Werbevideo, das ich jemals gesehen habe. Egal zu was. Also es ist besser als jedes Video, was ich jemals zu irgendeinem Produkt, vor allem natürlich zu einer Kamera gesehen habe, weil es eigentlich eher eine Art Dokumentation ist. Man kennt das ja von Leica und Fuji, diese kleinen 3-4-Minuten-Filme, wo ein Fotograf beim Fotografieren begleitet wird, wo man so eine Stimme aus dem Off hat, meistens die von dem Fotografen, wie er erzählt, wie er zur Fotografie gekommen ist, was ihn so an der Kamera begeistert, was für Motive er hat, auch so ein bisschen philosophisch angehaucht. Du kennst diese Filme bestimmt, diese kurzen Videos, 3-4 Minuten. Ja, und da ging das halt fast 20 Minuten und das war so in diesem Stil, aber aufgebaut wie eine Dokumentation, unfassbar gut produziert. Natürlich wurde die 106 an der einen oder anderen Stelle mal etwas beworben. Das ist ja ganz logisch. Das wäre ja auch doof, wenn nicht. Aber mich hat das jetzt nicht gestört. Vor allem nicht, weil ich eine 100V habe und fast alles, was da gesagt wurde, trifft auch auf meine 100V zu. Also ich habe mich da auch als V-Fotograf total wiedergefunden. Also unfassbar guter Film. Kann ich nur empfehlen. Verlinke ich mal in den Shownotes. Das ist meiner Meinung nach Marketing auf ganz, 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 ganz hohem Niveau. Zur Kamera selbst. Äußerlich unterscheidet die sich nicht wirklich von der 100V. Irgendwie bei dem Backbutton, wo jetzt, wenn man den lange drückt, mit dem neuen Firmware-Update auch von der 100V, wenn man den lange drückt, kommt man ins Bluetooth-Menü. Das ist unter anderem wichtig, um die Kommunikation mit der App zu erleichtern. Da ist jetzt halt so ein Bluetooth-Symbol nebendran. Okay, ist jetzt nicht wirklich ein Unterschied. Der Body ist ein kleines bisschen dicker geworden, 2 mm, weil jetzt ein Stabilisator drin ist. Bis zu 6,5 Blendenstufen oder 6 Blendenstufen. Die Hersteller sind da natürlich etwas großzügig. Also gehen wir vielleicht mal von 4 aus, die das Ding wirklich hält. Ist natürlich cool. Vor allem, weil ja in Anführungszeichen nur ein Objektiv mit Blende 2 dran ist. Das ist das gleiche Objektiv wie in der 100V. Und es ja doch ein APS-C-Sensor ist. Ist natürlich schön, wenn man dann jetzt noch eine Möglichkeit hat, auch wenn es ein bisschen dunkler wird, da mit der ISO nicht so arg hochgehen zu müssen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass man den Stabilisator mit Sicherheit auch zum Teil braucht, weil der Sensor jetzt 40 Megapixel hat. Da ist jetzt der neue X-Trans-Sensor drin, der auch in der XT5 drin ist, in der XH2 drin ist. Ich meine XH2, nicht XH2S, ne? Ich meine XH2, oh. Da bin ich jetzt, das weiß ich jetzt gar nicht genau. Bei der XH-Serie kenne ich mich nicht so gut aus. Das ist auf jeden Fall der neueste 40-Megapixel-Sensor der APS-C-Kameras von Fuji. So, jetzt habe ich mich irgendwie nochmal drumherum geredet. Und jeder, der schon mal mit so vielen Megapixeln fotografiert hat oder verhältnismäßig so viel, na 40 auf APS-C, wenn man das jetzt dann mit Vollformat vergleicht, ich rechne jetzt nicht um, aber ich hatte mal die Leica M11 zum Testen da, die hatte 60 Megapixel, größerer Sensor, mehr Megapixel. Da hätte ich mir wirklich das ein oder andere Mal einen Stabilisator gewünscht, weil du siehst einfach die Verwackler viel mehr, wenn du so viel Megapixel mehr auf den Sensor drauf packst. Und bei APS-C, der ist natürlich deutlich kleiner als ein Vollformat-Sensor, da sind 40 Megapixel schon eine Hausnummer. Das Rauschen haben die wohl wirklich gut in den Griff gekriegt. Da ist wahrscheinlich kaum bis sogar vielleicht weniger Unterschied zu dem 26-Megapixel-Sensor, der vorher drin war. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Es ist auf jeden Fall nicht sehbar schlechter geworden, laut der Tests, die ich gesehen habe. Aber du verwackelst natürlich viel schneller mit mehr Megapixeln. Falls du dir das nicht vorstellen kannst, du musst dir überlegen, wenn du auf dem gleichen Sensor mehr Megapixel hast, dann ist natürlich die Fläche von jedem Pixel kleiner. Das ist logisch, das liegt in der Natur der Sache. Und wenn du jetzt die Kamera hast und fotografierst und beim Fotografieren so ein bisschen wackelst, dann wäre das vielleicht bei dem Sensor, wo weniger Pixel drauf sind, also die Pixel größer sind, würde das noch nicht dafür sorgen, dieses kleine Wackeln, dass auf einmal quasi die Grenze zum nächsten Pixel überschritten wird. Und das ist ja dann dieser Verwackeleffekt, ne? Und wenn der Pixel kleiner ist und du die Kamera nur so ein kleines bisschen verwackelst, dann verschiebst du den Sensor so gesehen schon so, dass die Pixel nicht mehr das aufnehmen, was sie vorm Verwackeln aufgenommen haben. Ne? Kleinere Pixel, dann kannst du natürlich nur weniger wackeln, bis der neue Pixel an dieser Stelle ist, wo vorher der alte war. Ich hoffe, das kann man jetzt verstehen. Und dementsprechend mehr Pixel auf gleicher Fläche ist immer die Verwacklungsgefahr höher. Von daher bei 40 Megapixel auf dem APS-C-Sensor ist es meiner Meinung nach absolut ja, nicht zielführend, keinen Stabilisator einzubauen. Das ist also meiner Meinung nach absolut wichtig. Aber das verbraucht natürlich jetzt sozusagen auch nicht die ganze Leistung des Stabilisators, sondern der hat natürlich eben den Vorteil, dass man generell länger nochmal aus der Hand belichten kann. In Kombination mit dem Zentralverschluss, der auch schon in der 100V drin war, natürlich nochmal geiler, weil beim Zentralverschluss gibt es weniger Erschütterungen beim Auslösen durch den Verschluss in der Kamera. Das heißt, man konnte mit der 100V eigentlich auch ohne Stabilisator schon echt gut aus der Hand halten. Also deutlich besser als bei so einem großen Schlitzverschluss, der da so runterfährt wie bei der XT4 oder XT5 oder so. Ich finde, da merkt man Zentralverschluss, der ist leiser, erschüttert die Kamera weniger. Und das kombiniert mit einem Stabilisator ist geil. Also da wird man schon einiges aus der Hand halten können. Plus, interessiert mich persönlich jetzt nicht so sehr, aber ich weiß, dass es viele interessiert. Man kann jetzt mit 6K filmen und natürlich ist beim Filmen der Stabilisator unerlässlich. Das ist, glaube ich, gar keine Frage. Wer also jetzt mit der Kamera, wer jetzt sagt, ich nehme die Kamera mit und sonst nix, was ja immer so auch ein bisschen diese Idee der Kamera war, ne? Da ist ein ND-Filter mit drin mit 4 Stufen, den du zuschalten kannst, nicht digital, sondern tatsächlich optisch. Da ist ein kleiner Blitz mit dabei. Also die Kamera hat ja vieles, wo man sagt, das ist jetzt nicht das Beste in jedem Bereich, Aber es ist klein und es ist irgendwie doch so für alles gerüstet und man muss eigentlich nicht mehr mitnehmen. Da hat es jetzt eben den Vorteil, dass wenn man jetzt filmen will, dass man jetzt eben sagen kann, okay, jetzt muss ich noch nicht mal mehr eine Filmkamera mitnehmen, weil jetzt ist ein Stabilisator drin. Jetzt kann ich damit auch wirklich ernsthaft professionell filmen, ohne noch einen Gimbal oder sonst irgendwas mitnehmen zu müssen. Und das Schöne ist, das passt auch ganz gut zu dem, was drin ist. Denn oft will ich beim Filmen noch einen ND-Filter draufpacken, weil es zu hell ist und ich die Blende nicht weiter zumachen will oder kann. Dann kann ich den ND-Filter jetzt auch dafür nehmen und nicht nur zum Fotografieren auf dem Stativ, wo ich eine Langzeitbelichtung machen will. Dafür war das schon ganz praktisch. Oder noch zusätzlich zum Zentralverschluss, der eh schon schneller auslösen kann als ein normaler Verschluss durch seine Bauart, kann ich jetzt auch noch den ND-Filter dazu nehmen. Das heißt, ich kann jetzt natürlich mega krass im Licht mit offener Blende fotografieren. Aber beim Film ist dieser ND-Filter meiner Meinung nach natürlich noch viel wichtiger. Ich sag nur, diese Regel mit irgendwie doppelter, wie war das gleich nochmal, also du hast irgendwie die Bilder pro Sekunde durch doppelte Verschlusszeit irgendwie. So diese heißt das Drittelregel? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich bin im Film nicht so fit, aber da gibt es auf jeden Fall so eine Kombination von Bilder pro Sekunde und Verschlusszeit. Ich glaube, eins durch doppelte Verschlusszeit ist es irgendwie. Eins durch doppelt Bilder pro Sekunde. Also wenn du mit 25 Bildern pro Sekunde filmst, solltest du im Bereich 1/50 bei der Belichtungszeit sein. Irgendwie sowas, ne? Und das kannst du natürlich unterstützen mit einem ND-Filter und musst nicht alles über die Blende regeln. Beziehungsweise manchmal kannst du es ja auch gar nicht mehr über die Blende regeln, weil die schon ganz zu ist. So, wenn es sehr, sehr hell ist, ne? Also das ist sehr praktisch. Und hast dann eben auch beim Filmen vielleicht für Social Media, wieder Thema TikToker, hast halt die Möglichkeit, natürlich eine ganz andere Bildqualität rauszuholen, wie mit dem Smartphone. So, und ich weiß gar nicht, die Videos wird man vermutlich wohl auch mit der App direkt aufs Handy übertragen können. Auch da kannst du die Filmsimulation nehmen, also musst die Videoschnipsel auch nicht mehr bearbeiten, wenn du mit den Filmsimulationen Chico bist. Also von daher eigentlich das Konzept meiner Meinung nach konsequent und wirklich gut fortgeführt, was diese 100V eben haben soll, nämlich so ein All-in-One-Packet, wo du natürlich nicht den besten Blitz hast, nicht den stärksten ND-Filter, nicht das beste Objektiv, nicht den größten Sensor. Das ist irgendwie alles klar. Es ist, ja, wie sagt man so, Jack of all trades, master of none. Also du hast irgendwie so von allem irgendwie das Ausreichende, aber es ist jetzt keine perfekte Kamera in irgendeinem Bereich. Es ist nicht die kleinste, es ist nicht die schnellste, es ist nicht die lichtstärkste, es ist nicht die mit dem größten Sensor, aber du hast irgendwie, es ist ein Kompromiss, mit dem du alleine zufrieden werden kannst, so, und wo du nur die Kamera nehmen kannst und sagen kannst, damit kann ich irgendwie dann doch auch alles machen, gerade mit den 35mm äquivalent vorne drauf. So, und das ist eben das Schöne an der Kamera, wie ich finde. Sie ist wirklich ein Kompromiss in vielen Dingen, aber so ein Ding, dass du am Ende sagst, boah, wenn ich da jetzt überall das Beste haben wollen würde, dann würde ich so viel Zeug mitnehmen und das ist irgendwie, der Kompromiss ist irgendwie überall akzeptabel und am Ende habe ich ein Produkt, was für viele Menschen, denke ich, so eine schöne Kombination aus Dingen ist und eben durch die Kombination von diesen Sachen lebt, genau. Was wollte ich jetzt noch ansprechen? Ja, Preis, es sind jetzt, also die 100V hatte damals gekostet neu 1.499 €. Die wurde dann dadurch, dass sie vergriffen war, zu unfassbar teuren Preisen gehandelt. Auch gebraucht hat man da teilweise 2.000 € für bezahlt, also total krank eigentlich. Und die 106 kostet jetzt 1.799 €, also 300 € teurer. Finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel teurer. Wenn man überlegt, zum Beispiel bei Canon, so der Preisunterschied von einer R6 und einer R6 Mark II, das ist auch einfach nur der Nachfolger, da bist du mal schnell im Bereich zwischen 500 und 1.000 €, was das mehr kostet. Also ich finde, sich jetzt über die 300 € aufzuregen, finde ich voll daneben, weil das nicht viel mehr ist im Vergleich mit allen anderen Kameraherstellern, was die auf die Nachfolger draufschlagen, finde ich persönlich jetzt einfach. Und wie gesagt, ich denke, wenn sie das jetzt nicht in China fertigen würden, dann wäre da auch noch viel mehr draufgekommen. Genau. Ach ja, eine Sache zum Film ist mir doch noch aufgefallen, wenn dann jemand sagt, ah, aber 35mm ist mir einfach zu wenig weitwinklig zum Film. Es gibt natürlich auch noch die zwei Konverterlinsen, die ich habe, diese Vorsatzlinsen zum Draufschrauben. Einmal macht das das Objektiv zu einem 18er, also äquivalent 28mm und einmal zu einem ich glaube, einem 35er oder 33er oder sowas, also einem äquivalenten 50 mm Objektiv. Also das heißt, wenn man dann sagt, ich will aber gern filmen und also auch filmen und da sind mir jetzt die 35 mm einfach zu eng, dann kann man sich ja den Konverter noch dazu kaufen, da hat man 28 und das reicht ja meiner Meinung nach wirklich zum Filmen. Zum Vloggen weiß ich nicht, zum Filmen auf jeden Fall. Und gerade der Weitwinkelkonverter, der ist wirklich klein, sieht schicki aus, also kann man auf jeden Fall mal noch mitnehmen. Der passt wirklich in die Hosentasche und von daher, ja, also meiner Meinung nach eine extrem geile Kamera, für den Preis auch voll in Ordnung. Es ist natürlich irgendwo so eine Art Luxusprodukt so, man zahlt zum Beispiel auch den optischen Sucher mit, obwohl den die meisten nicht nutzen, und so weiter und so fort. Also von daher, wenn man einfach nur gute Fotos machen will, braucht man das nicht. Wenn man aber eine Kamera haben will, die schick aussieht und man eben auch diese Filmsimulation mag, diese neue, die Reala Ace, die war bisher nur auf einer GFX drauf, die ist da jetzt auch mit dabei. Durch den neuen Prozessor kommt man das eben da auch umsetzen auf dem neuen Sensor. Die hätte ich gerne, muss ich zugeben, aber naja. Von daher, ich würde die Kamera prinzipiell, kommen wir mal dazu, jedem empfehlen, der noch keine Fuji hat oder der eine X100F oder älter hat. Ne? So, jetzt habe ich ja, weil da einfach die Unterschiede zu groß sind dann, also da lohnt sich das dann auch wirklich, die zu kaufen, wenn du eine F oder eine ältere hast. Und wenn du noch gar keine hast und irgendwie so Fuji magst oder das alles so spannend findest oder auch so eine Immer-Dabei-Kamera suchst oder so eine All-in-One-Lösung und dann kann ich die Kamera wirklich empfehlen, wenn du eine bekommst. Wer weiß, wie es jetzt mit der Verfügbarkeit ist. Es gibt da ja schon erste Gerüchte, dass in China die Vorbestellungszahlen irgendwie auf 500.000 hochgegangen sind oder so. Keine Ahnung, was da jetzt passiert. Weiß ich nicht. Also wenn du dich für eine interessierst, vielleicht jetzt sofort bestellen. Und nicht erst in 2 Monaten, dann wird es vielleicht noch schlimmer werden. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Kann ich nicht abschätzen. Zu mir, also natürlich klar, kitzelt mich die Kamera, das muss man sagen, wenn man diese Art von Kameras mag und da auch vorher schon welche hatte. Ich hatte ja mal die F, jetzt habe ich die V. Die F hat jetzt mein Papa, die habe ich ihm verkauft und mir dann damals die V gekauft. Vor dem Hype, da war die ja noch verfügbar. Habe ich jedem gesagt, kauft die Kamera, die ist geil. Ach ja, ich kann sie ja dann immer noch kaufen, wenn ich es dann doch will. Und dann kamen einige Leute zu mir und sagten, boah, jetzt hätte ich dann doch gerne eine, aber jetzt gibt's keine mehr. Tja, nicht, dass ich es gesagt hätte. Aber nun gut, man braucht keine Fujifilm X100-Kamera, um glücklich zu werden. Das meine ich damit nicht. Aber ich brauch sie, um glücklich zu werden. Also ich persönlich, mich kitzelt die Kamera schon. Ich meine, sie hat einen Stabilisator, was meine nicht hat. Sie hat mehr Megapixel, was gerade bei fest verbautem Objektiv zum Reinkroppen schön ist, was meine nicht hat. Sie hat die neuen Filmsimulationen, Reala Ace und Classic, wie heißt das? Nostalgic Negative heißt das. Hätte ich auch gerne beide. Also ich hätte die Kamera gerne. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich sie mit meiner 100V vergleiche, gibt es jetzt eigentlich nichts, wo ich sage, ich brauche sie unbedingt. So, das ist ja der Punkt. Das ist ja auch sowas, man sollte, wenn man sich überlegt, ob man eine neue Kamera kauft, sollte man es ja anders angehen, als man es normalerweise tut. Normalerweise ist es ja so, man sieht irgendwas Neues, ein neues Produkt, das beworben wird, sieht, was das alles kann, denkt sich, oh ja, genau das brauche ich auf jeden Fall, das will ich haben, das ist ja alles voll cool. Man lässt sich natürlich auch ein bisschen von der Werbung, von dem Marketing und so ansprechen und dann, genau, dann hat man diesen Haben-Wollen-Effekt. So, ganz normal, überhaupt nicht verwerflich, geht mir andauernd so. Aber was man eigentlich stattdessen machen sollte, eigentlich sollte man, eben sein Equipment benutzen, seine Kamera benutzen und wenn man, bevor ein Nachfolger überhaupt angekündigt ist, wenn man merkt, dass man mit irgendwas bei der Kamera wirklich Bauchschmerzen hat, dass einem irgendwas wirklich nicht gefällt und das einen massivst stört, dann sollte man das im Hinterkopf behalten. Und wenn dann der Nachfolger rauskommt, dann kann man gucken, wurde das geändert oder nicht. Und dann kann man sich den Nachfolger kaufen oder die höhere Modellreihe oder irgendwie sowas. Ne? Beim Nachfolger ist es einfacher, da kann man das dann einfach machen, während der noch nicht angekündigt ist. Die teurere Modellreihe oder so oder das andere System, das ist vielleicht schon da, dann muss man ja so ein bisschen Scheuklappen aufsetzen und sich das eigentlich gar nicht so genau angucken bei dieser Entscheidungsfindung, ob einen irgendwas wirklich bei der Kamera stört. Denn dann entscheidet man sich ja tatsächlich nach seinen wirklichen Bedürfnissen, ob man was Neues, was Besseres braucht oder nicht. Und eben nicht dadurch, dass man jetzt weiß, was das Neue hat und sich dann dadurch überlegt, ja, ich brauche das. Ne, verstehst du? Also, dass man eben die Faktoren bei einem selber sucht, ob einen wirklich was stört und nicht das immer daran misst, was das Neue kann, was man nicht hat. Denn die alte Kamera wird ja nicht schlechter, nur weil es eine neue gibt, sondern die neue ist eben nur noch besser, meistens zumindest. Und ich finde, daran sollte man es nicht messen, ob man das Neue braucht, sondern man sollte sich einfach mit seinem eigenen Zeug beschäftigen. Und wenn man dann merkt, oh, da und da und da, da hakt es, das gefällt mir, das stört mich wirklich. Und dann kommt was Neues raus, was das eben behebt, dann ist das, denke ich, eine tatsächlich auch objektiv logische Entscheidung, das zu kaufen. Und bei mir ist es eben so, mich hat an der 100V eigentlich, ja, der Autofokus hat mich ein bisschen gestört, den hat jetzt die neue Kamera verbessert, der ist jetzt besser, ne? Ist immer noch begrenzt durch das Objektiv, was sich bewegt, ne? Das kann dann nie mega schnell sein, als wenn dieser Fokus in dem Objektiv ist, bei so einem Ultraschallmotor oder so. Der Autofokus wurde eben schon softwaretechnisch und durch den neuen Sensor verbessert, aber es ist jetzt auch nicht so, dass mich das so massivst gestört hat, dass ich gesagt habe, die ganze Zeit, die 100V ist kacke. Ne, so irgendwie. So. Bei der F war es zum Beispiel anders. Bei der F hat mich wirklich gestört, dass die kein Klappdisplay hat. Mich hat gestört, dass das Objektiv, weil in der 100V war zum ersten Mal die Objektivversion 2 drin, die jetzt auch wieder in der 106 drin ist. Die F hatte noch das alte Objektiv verbaut. Und da hat mich zum Beispiel wirklich massiv gestört, dass vor allem im Nahbereich auf Blende 2 ist das Bild mega verwaschen geworden. Und das hat mich wirklich gestört. Wirklich gestört. Und bevor ich wusste, dass die 100V ein neues Objektiv haben wird. Ne? Und ja, genau, das waren so mit die Gründe. Und da war für mich klar, als die 100V rauskam, die will ich haben, weil die wirklich das verbessert, was mich gestört hat an der 100F. Jetzt ist es so, ich war eigentlich mit der 100V mega zufrieden. Was ich cool gefunden hätte, wäre, wenn sie ein anderes Display eingebaut hätten, nämlich das, was in der X-T5 ist. Ich weiß nicht, ob man das hätte machen können, ohne die Kamera massiv zu verbreitern, also die Dicke zu vergrößern, dass ich das auch so hochkant klappen kann. Das hätte ich mega cool gefunden. Aber wäre jetzt für mich auch wieder kein Grund zum Upgraden gewesen. So, die 40 Megapixel sind super nett, hätte ich gerne. Brauche ich aber nicht. So, nerven mich wahrscheinlich nur, dass mein Computer dann wieder langsamer beim Bearbeiten ist und ich noch mehr Speicherplatz für die RAWs brauche. Und ja, also ich hätte die neue Kamera gerne, ich bin aber nicht bereit, dafür irgendwie Geld zu zahlen. Und wenn es nur die Differenz zu 100V ist. Ne, so. Klar, jetzt kann man natürlich sagen, hättest du die 100V vor ein paar Monaten oder vor einem Jahr verkauft, dann hättest du mehr Geld bekommen, als jetzt die 106 kostet. Stimmt, aber dann hätte ich die Kamera auch ein halbes Jahr lang nicht gehabt und ich habe die gerne gehabt das letzte halbe Jahr. Von daher, also würde mir jetzt einer sagen, ich nehme deine 100V und gebe dir die 106, bitteschön, wir sind quitt, dann würde ich es machen. Logisch, würde ich machen, wäre ja auch dämlich. Aber sobald ich dafür jetzt irgendwie Geld bezahlen muss, also irgendwie was drauflegt oder so Ärger mit Verkaufen und Kaufen und dann stehst du auf der Warteliste und dann kannst du nicht verkaufen, weil du nicht weißt, ob du eine kriegst. Und also diese ganzen Sachen, das tut einfach nicht Not bei mir. Ich bin einfach zufrieden mit dem, was ich da habe tatsächlich. Das heißt nicht, dass ich niemals so eine kaufen werde. Na, wenn wir jetzt dann vielleicht nochmal 3 Jahre in die Zukunft gucken und vielleicht sind dann gebrauchte, also je nachdem, wie es Fuji mit der Produktion schafft, vielleicht sind dann gebrauchte 106 da, die günstiger sind und meine vielleicht dann noch mehr Schramm hat oder irgendwas kaputt geht oder so. Natürlich, klar, dann würde ich mir die 106 kaufen, auf jeden Fall. Aber jetzt gerade ist da einfach der Bedarf nicht da, sag ich mal. Und ich bin einfach da zufrieden mit dem, was ich habe. Das Neue ist geil, ich hätte es gern, aber das Alte reicht mir. So kann man es, glaube ich, tatsächlich sagen. So, das ist mein Resümee. Aber wenn du keine hast oder eine 100F oder ältere hast oder zum Beispiel unbedingt eine 100V haben wolltest und keine bekommen hast, guck mal auf eBay. Da gibt es jetzt ganz viele 100Vs gebraucht, auch wenn die immer noch nicht so viel günstiger sind. Vielleicht werden sie auch wieder teurer, wenn der Bedarf nicht gedeckt werden kann. Das weiß ich nicht. Aber dann könntest du ja jetzt eine gebrauchte 100V kaufen, auf die du vielleicht schon so lange wartest. Oder du bestellst jetzt eben so eine 106. Wie gesagt, hätte ich noch keine, würde ich sofort machen. So viel erstmal zum Thema 100V, 106. Ich glaube, das habe ich jetzt irgendwie doch sehr ausführlich ausgeführt. Tja, kommen wir mal noch zu einem Also es sind zwei Themen, wo es nochmal um die Fotografie an sich geht jetzt und am Ende dann nochmal so ein bisschen Equipment. Also am Samstag war ja die letzte Klausur, das habe ich dir ja vorhin erzählt, und ich bin natürlich in Stuttgart und ich bin natürlich danach nicht heimgefahren. Vor früher, also irgendwie bei meinem ersten Studium oder so, hätte ich nach der letzten Klausur natürlich erstmal eine Sauftour gestartet, das ist ja klar. Jetzt mit Kind und mit Mitte 30, tja, es ist nicht mehr ganz so einfach wie Anfang 20. Wenn ich jetzt richtig hart saufen gehe, dann bin ich danach 3 Tage am Arsch. Und ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf. Ich weiß, wenn du jetzt nochmal 20 Jahre älter bist, sagst du, ah, das wird alles noch schlimmer, glaube ich. Aber für mich ist es schon deutlich schlimmer als mit Anfang 20. So. Ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf. Richtig Party machen mache ich vielleicht noch einmal im Jahr oder ansonsten war es das. Und da hatte ich jetzt irgendwie einfach keine Lust drauf. Und dann habe ich eben meinen Papa gefragt, ob er mit mir in Stuttgart fotografieren gehen will. Das heißt, ich war mit der Klausur fertig, bin raus, da war dann schon mein Papa, dann sind wir in die Innenstadt gefahren, war noch schön Essen da, Pizza, Mittagessen, und dann sind wir fotografieren gegangen. Und es war mega cool, weil ich wollte ja schon immer mal irgendwie so eine Demonstration oder Kundgebung oder so fotografieren, hatte aber nie die Zeit, oder wenn ich in Hamburg oder so zum Fotografieren war, dann war nichts an dem Tag. Und ich kann, ja, mit Arbeit oder jetzt Uni, mit Kind und so, da kann man natürlich sich nicht nach so Terminen richten, sondern da nimmt man sich Zeit, wenn es geht, und dann muss man halt hoffen, dass halt da irgendwie was ist. Und da war eben was, und das war mega cool. Das war so eine Pro-Ukraine-Demonstration. Eine Demonstration ist irgendwie auch falsch, das würde ja so implizieren, dass sie so durch die Straßen gelaufen sind. Das war so eine Art Kundgebung, ja, angelehnt an dem Gebäude vom Landesmuseum Württemberg. An einer Seite von dem Gebäude, da war das eben aufgebaut, und da waren mehrere hundert Leute da. Das war so eine Kundgebung, wo die meisten werden wohl Ukrainer gewesen sein, waren aber natürlich auch Deutsche dabei oder so, wo es eben nochmal drum ging, Putin muss den Krieg stoppen und ist Kriegsverbrecher und wir brauchen mehr Waffen und ja, so eben irgendwie die Richtung. Ich war da inhaltlich bei den meisten Sachen d'accord, bei manchen Sachen nicht. Ich will es jetzt nicht zu politisch werden lassen hier im Podcast. Ich persönlich bin zum Beispiel strikt gegen diese Taurus-Lieferung, die in aller Munde ist. Wer das anders sieht oder so, der kann gerne mal mit mir irgendwie mich auf Instagram oder so kontaktieren, dann können wir das mal persönlich durchsprechen, warum das bei mir so ist. Ich will das hier jetzt nicht ausführen, weil das soll hier einfach kein politischer Podcast werden. Aber ich glaube, an der Stelle muss man es einfach mal mit ansprechen, weil es natürlich eine politische Veranstaltung war, die ich fotografiert habe. Das heißt, ich habe die Veranstaltung rein nüchtern betrachtet und journalistisch und habe nicht jetzt das irgendwie inhaltlich bewertet. Und wenn da halt jemand ein Schild hochgestreckt hat, wo drauf stand, wir brauchen unbedingt Taurus, dann habe ich das eben auch fotografiert, weil das natürlich dokumentarisch dazugehört. Auch wenn ich jetzt vielleicht politisch eine andere Einstellung dazu habe, zu diesem einen Punkt. Ne, dass natürlich ein unfassbar aggressiver Angriffskrieg von Russland ist, der auf das Krasseste zu verurteilen ist. Darüber brauchen wir uns jetzt, glaube ich, nicht zu unterhalten, sondern es ging dann eher um die Detailfragen. Aber das liegt natürlich auch ein bisschen an meinem sicherheitspolitischen Hintergrund, dass ich da vielleicht zu dem einen oder anderen mir schneller oder unweigerlich eine Meinung bilde, wo das jemand anders sich vielleicht schwer tut oder das auch gar nicht so genau versteht, was da das Problem sein kann. Oder eben eine andere Meinung hat, das kann natürlich auch sein. Auch die ist gerechtfertigt. Ne? Wir haben ja zum Glück Meinungsfreiheit in Deutschland, das ist ja das Schöne. Genau, also so viel dazu nochmal. Und dann war das eben mega cool. Also ich hatte nur meine X100V dabei. Ich war zugegebenermaßen angefixt von dem 106-Video oder von der ganzen Geschichte, dass die 106 eben jetzt so beworben wurde. Und da habe ich mir auch einfach gedacht, oh, du hättest jetzt auch die Leica M240 mitnehmen können oder so. Klar war, ich will nicht viel Zeugs mitnehmen. Ich wusste ja auch nicht, dass die Demonstration sein wird, sondern ich dachte, wir gehen in Stuttgart Street fotografieren, was wir auf dem Weg dorthin und zurück auch noch ein bisschen gemacht haben. Aber als wir die Demonstration oder diese Kundgebung gesehen haben, war sowohl mein Papa als auch mir klar, die meiste Zeit dieser 2,5 Stunden fotografieren, die wir jetzt noch haben, die werden wir wohl hier sein. Weil das ist natürlich irgendwie auch ein Geschenk, ne? Und das ist natürlich auch deswegen ein Geschenk, weil die Menschen dort, die wollen ja gesehen werden, die wollen ja fotografiert werden. Denn so eine Kundgebung, die hat ja keinen Selbstzweck, sondern der Zweck ist ja immer, dass man gesehen wird, dass vielleicht die Medien drüber berichten, dass Politiker sehen, da war auch irgendein CDU-Politiker da, der da auf der Bühne gesprochen hat. Also die Idee von so Kundgebungen ist ja immer, Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit, in der medialen Welt zu erreichen. Und das heißt im Normalfall, es gibt immer Ausnahmen, ne? Ich sag mal irgendwie solche Nazi-Demos, die mögen dann nicht so gefilmt werden, was ich dann wiederum auch gar nicht so richtig verstehe, aber sei es drum. Die Menschen wollen gesehen werden so, und da ist es halt meistens gar kein Problem zu fotografieren. Das ist halt das Coole dabei, ne? Und ich hatte halt die 100V dabei, kein anderes Objektiv, also 35 mm, Punkt. Und bin da halt dann durch die Kundgebung gelaufen und habe mich da teilweise auch so durch die Reihen ein bisschen so durchgezwängt. Und das heißt, ich habe halt Fotos machen können, wo ich halt so wirklich mitten im Geschehen war. Und das war halt mega geil. Und 35 mm waren einfach nur perfekt dafür, weil ich mich halt auch bewegen konnte. Ich konnte nah rangehen, ich konnte weiter weggehen, ich konnte spannende Perspektiven nehmen. Ich hatte meistens die Blende auf Auto, hatte eine 250stel fest eingestellt und ISO auf Auto, weil es mir einfach natürlich schon darum ging, möglichst viel zu zeigen, und ich auch einen Zonenfokus hatte, also nicht Zonenfokus wie bei der Leica, sondern eine Zone als Fokusfeld bei Fuji, damit ich eben dann doch auch mal schnell aus der Hüfte mit dem Klappdisplay ein Foto machen konnte. Und damit es eben umgestellt ist. Ich habe auch Menschen gefragt, ob ich fotografieren darf. Das war auch kein Problem. Ich habe zum Beispiel einen Mann gefragt, ob ich seinen Hund fotografieren kann, der an seiner, wie sagt man, Gurtschürze so eine Ukraine-Flagge drauf hatte oder so. Davor stand ein Mann mit so einer riesigen Fahne in so einem Tierkostüm. Den habe ich auch gefragt, ob ich Foto machen darf. Überhaupt gar kein Problem alles. Also wirklich mega entspannt zum Fotografieren. Aber manche Szenen, die da passieren, will man ja doch aufnehmen, ohne dass derjenige das merkt, weil man so den Moment einfangen will. Und dann ist natürlich wichtig auch, dass man schnell und vielleicht so ein bisschen unerkannt fotografieren kann. Natürlich sieht ja jeder, dass du mit einer Kamera durchläufst, aber wenn du da 2-3 Mal hin und her gelaufen bist, dann wirst du eigentlich von denen, die dich gesehen haben, nicht mehr wahrgenommen. Und das ist mega cool gewesen. Und vor allem auch dadurch, dass ich mich eben bewegen konnte, war das mega cool mit den 35 mm. Also es war wieder so ein Paradebeispiel, warum 35 mm perfekt für eine Reportage sind, wenn man sich bewegen kann. Es gab so 2-3 Momente, wo ich gerne noch was Längeres gehabt hätte. Bin froh gewesen, dass es kein Zoom war, weil dann hätte ich wieder die ganze Zeit gedreht und so. So hatte ich eben die 35 und Punkt. Aber zum Beispiel hätte ich ganz gern mal die Menschen auf der Bühne von vorne in groß gezeigt. Und ich wollte mich nicht so krass durchdrücken, dass ich da alle zur Seite schieben muss, um ganz nach vorne an die Bühne zu kommen. Von daher, man konnte sich da auf so eine kleine Mauer stellen und dann von oben fotografieren, aber da war natürlich dann die Bühne mal bestimmt 20 Meter weg. Das war natürlich dann nichts mehr mit dem 35er. Da wäre so ein Zoom schon ganz cool, oder so ein Tele zumindest schon ganz cool gewesen. Vielleicht so ein 85er, ein 135er. Aber das wären dann 1-2 Fotos gewesen. Und das war's dann. Ne? Den Rest konnte ich laufen. Also ich hatte auch einmal 2 Menschen, die sich an der Hand gehalten haben. Und da konnte ich halt direkt hinter die gehen und das dann mit den 35 fotografieren. Also das war da auch für die Details eigentlich kein Tele nötig. Und auch wenn ich die Bühne nicht von vorne habe, ich habe es geschafft, von hinten an die Bühne ranzukommen und da ein Foto zu machen. Da sieht man dann halt die Gesichter jetzt nicht wie von vorne und so, wo ja auch manchmal Flaggen drauf gemalt waren und sowas. Aber ich habe auch die Bühne in groß, wenn auch von hinten. Also auch das war möglich. Und hätte ich jetzt irgendwie eine offizielle Akkreditierung oder sowas gehabt oder wäre ich von der Presse, dann hätte ich da eben die Ordner gefragt, ob ich nicht mal von vorne von der Bühne ein Foto machen könnte. Da hätten die mich bestimmt von hinten vor die Bühne gelassen und da hätte ich dann ein Foto machen können. Aber ich war ja da nicht offiziell und so und ich wollte da jetzt dann auch nicht irgendwie noch diskutieren müssen oder was weiß ich. Man hätte es probieren können, mehr als nein, wäre ja nicht möglich gewesen, aber ich hatte da dann irgendwie auch einfach keine Lust drauf, wollte da jetzt nicht irgendwie mich da so wichtig machen oder so, ne? Genau, aber wie gesagt, wäre ich da offiziell gewesen, dann wäre es bestimmt gegangen. Ich hätte natürlich sagen können, ihr bekommt die Fotos, wenn ihr mich vor die Bühne lasst, wäre auch eine Möglichkeit gewesen, aber auf das ganze Trara hatte ich ja jetzt in dem Moment einfach keine Lust und habe dann eben die Bühne von hinten fotografiert, was auch coole Fotos geworden sind. Genau, ja. Also es war mega cool. Ich werde die Tage auf jeden Fall versuchen, die Bilder zu bearbeiten und dann auch irgendwie mal hier und da zu posten. Vielleicht packe ich sie auch irgendwo auf die Website. Dann kommt nachträglich auf jeden Fall auch nochmal ein Link hier in die Shownotes rein, wenn ich es nicht vergesse. Als kleine Überleitung direkt an der Stelle. Es dürfte dir und mir klar sein, dass ich diese Demonstration natürlich nicht in Schwarz-Weiß fotografiert habe. Das wäre absolut fehl am Platz gewesen mit den ganzen Ukraine-Flaggen und so. Und das war halt alles in Blau-Gelb. Also das wäre einfach Schwachsinn gewesen, das in Schwarz-Weiß zu fotografieren. Und ich muss zugeben, ich habe in letzter Zeit das ein oder andere Mal doch auch nicht nur dort hier und da ein Farbfoto gemacht, weil es mich irgendwie angezogen hat, was in Farbe zu fotografieren. Das heißt, meine Schwarz-Weiß-Challenge, ein Jahr nur Schwarz-Weiß, da muss ich mir überlegen, ob ich das jetzt komplett abbreche oder jetzt versuche, jetzt ab heute dann doch wieder mehr in die Richtung zu gehen. Ich möchte auch meine Website noch so ein bisschen mehr anpassen, so ein bisschen entschärfen. Die ist ja im Moment dann doch sehr auf monochrom ausgelegt. Und das ist auch, glaube ich, meine tiefe Liebe in der Fotografie. Aber es gibt eben doch Situationen und Zeiten, wo man dann irgendwie doch lieber Farbe nehmen will. Aber das ist bei mir, ich kann nicht sagen, es ist, glaube ich, so phasenweise, aber so die tiefe Liebe und Faszination, die Stimmung, die ich oft transportieren will, das passt schon ganz gut zu Schwarz-Weiß. Also ich möchte, glaube ich, trotzdem jetzt die Bilder von dieser Kundgebung irgendwie auf der Website präsentieren oder vielleicht auch das ein oder andere Streetfoto, was ich gestern noch gemacht habe. Das möchte ich schon. Auf Insta bedeutet es am Ende nur, ich muss den Passus mit ein Jahr Schwarz-Weiß rausnehmen. Aber ich habe es ja zumindest jetzt 7 Monate geschafft. Und auf der Website ist noch so ein bisschen entschärfen, vielleicht einen Unterreiter irgendwo das da mit einbauen, dass da dann doch so ein paar Farbfotos auftauchen. Aber ich sag mal, abgesehen von solchen Projekten wie so einer Demonstration, wo die Farbe natürlich schon eine große Rolle spielt, ist es so, dass mich Farbe überzeugen muss, dass ich sie nutze, um es mal so auszudrücken. Also im Zweifel nehme ich immer lieber Schwarz-Weiß. Sondern wenn ich mich für Farbe entscheide, das muss ein Grund sein. So, die Basis ist immer Schwarz-Weiß. Die Basis ist bei mir nicht Farbe. Die Basis ist immer Schwarz-Weiß. Und wenn ich sage, okay, hey, hier hat es mich wirklich überzeugt, Farbe zu nehmen, aus dem und dem und dem Grund, eben weil das Motiv jetzt durch die Farbe nur lebt oder in dem Fall eine Dokumentation, eine Reportage in Schwarz-Weiß einfach nicht so viel Sinn ergibt, gerade wenn es um Länderflaggen und sowas geht, dann kann mich das schon überzeugen. Aber die Basis ist für mich, die Basisüberlegung ist für mich immer Schwarz-Weiß. Genau. Das war auf jeden Fall mega cool. Kann ich dir nur empfehlen. Es sind ja dann doch in letzter Zeit häufiger mal Demonstrationen. Also wenn du es mal schaffst, dir mal dann einen Tag freizunehmen oder irgendwo bist, einfach mal gucken, ob da was in der Nähe ist in dem Zeitpunkt, da mal hinzugehen. Das ist mega cool. Und das Schöne ist, ich konnte auch wieder so eine richtige, klassische Dokumentation schießen mit auch eine Bildstrecke, wo ich mir von Anfang bis Ende überlege, ja, wie zeige ich hier, was nehme ich jetzt als Establisher-Shot, wo ich die Umgebung zeige, was nehme ich als Details, was nehme ich vielleicht als letztes Bild, um zu zeigen, es geht weiter oder es ist ungewiss oder so, das macht man ja ganz gerne in so einer Bildreihe am Ende so ein Bild noch mit reinzubringen. Und es war mega cool, weil ich so viel Zeit dort hatte, so rumlaufen konnte, da konnte ich mir richtig beim Fotografieren auch Gedanken machen, wie ich das jetzt als Projektarbeit, als Bildstrecke, als Storytelling umsetze. Und das war mega cool. Falls er es hört an dem oder falls einer von beiden es hört, an der Stelle auch noch einmal ein Gruß rückwirkend an Kai Beermann und Thomas B. Jones. Die haben ja so einen Reportage-Workshop als Online-Plattform und ich war damals bei dem Pilotprojekt dabei, als es noch nicht diese Plattform gab, sondern das noch so ein einmaliger Workshop war, rein live, also online live. Jetzt ist es ja auch mit viel gespeichertem und jederzeit verfügbaren Content und mit Live-Veranstaltungen. Bei uns war das damals in Anführungszeichen nur live. Das war sozusagen die Grundidee des Ganzen, die Wurzel des Ganzen, das hat sich dann daraus entwickelt. Und damals habe ich einfach so viel mitgenommen, was ich einfach heute noch so gut nutzen kann bei Bilderstrecken, bei Reportagen. Von daher kann ich nur empfehlen oder auch nochmal eine kleine Empfehlung, das Buch von Kai Beermann und Thomas B. Jones mit Bildern Geschichten erzählen, wie du Storytelling gezielt in deiner Fotografie einsetzt, ist beim D-Punkt Verlag erschienen, hat auch den deutschen Fotobuchpreis, glaube ich, heißt das. Deutscher Fotobuchpreis, glaube ich. Gewonnen auf jeden Fall. Und kann ich wärmstens empfehlen, habe ich auch hier liegen, wenn du dich dafür interessierst, irgendwie mal nicht nur in Einzelfotos zu denken, sondern eher so Storytelling zu machen, in Bilderserien zu denken, Geschichten zu erzählen, die Bilder auch anzuordnen, in eine gewisse Reihenfolge zu bringen, zu gucken, was kann man schön an Bildern kombinieren, um die Geschichte komplett zu erzählen. Genau, so, das kann ich einfach nur nachhaltig nochmal an dich empfehlen, wenn du da noch gar nicht so Berührungspunkte hast oder schon welche hattest und dich da verbessern willst. Aber Hashtag keine bezahlte und auch keine, wie soll ich sagen, keine bewusste Werbung, also ist den beiden nicht bewusst, dass ich das hier nochmal für sie bewerbe. Aber das, du weißt, wie es ist in meinem Podcast, das, was ich empfehle, das mache ich wirklich aus Überzeugung. Ich werde hier für Empfehlungen nie bezahlt, auch wenn ich mal Produkte zum Testen da hatte. Was ich zum Beispiel bei der Leica M11 oder so hatte, dann gibt es da immer meine ehrliche Meinung. Und wenn ich irgendwas bewerbe, dann mache ich das wirklich aus Überzeugung und nicht, weil mir irgendjemand was geschickt hat oder sonst irgendwas. Also ich habe das Buch hier auch damals kostenlos bekommen von Kyle Beermann und Thomas B. Jones. Aber das hat überhaupt gar nichts mit der Empfehlung zu tun, sondern das ist meine persönliche, überzeugte Empfehlung an dich. Das ist mir nochmal wichtig, das an der Stelle zu sagen. Genau. Kommen wir zum letzten fotografischen Thema, halbfotografischen Thema. Und zwar, wir werden auf jeden Fall jetzt in den Semesterferien in Urlaub fahren. Meine Frau, der Kleine und ich. Das wird in ja, Ostbayern / Österreich sein. Wir wollten uns unbedingt Salzburg anschauen, haben aber dann gemerkt, naja, irgendwie sind die Hotels da nicht nur sehr teuer, sondern auch nicht so, wie wir es uns vorstellen. Haben dann so ein bisschen im Umland geschaut und dann war logisch, dass es mehr Sinn ergibt, jetzt wenn man auf die Fahrzeit schaut und so vielleicht eher so westlich von Salzburg zu schauen und nicht östlich. Am Ende ist es dann überraschenderweise so gewesen, dass wir eine Ferienwohnung gebucht haben und haben dann, also wir haben gesehen, wo die ist, so, also wie weit entfernt die von Salzburg ist und auf welcher Seite, und am Ende haben wir dann gemerkt, okay, gut, irgendwie haben wir jetzt die Wohnung, die ist also so gerade noch in Deutschland, war ein bisschen witzig, weil wir eigentlich Gänsefüßchen nach Österreich wollten. Jetzt ist es eben noch in Deutschland, aber du bist in 7 Kilometern dann in Salzburg, also es ist direkt an der Grenze zu Österreich. Da werden wir für 7 Tage sein und da freue ich mich sehr drauf. Ferienwohnung, das heißt, ist dann auch entspannt, kannst du selber kochen und so. Vor allem, es sind nur 4 Stunden von hier, kannst du mit dem Auto hinfahren, musst dir nicht, wie jetzt zum Beispiel nach Norwegen, Gedanken machen, wie packe ich den Koffer und darf nicht zu schwer sein. Und dann gibt es vielleicht die Situation, wo Fotoequipment in Konkurrenz zu irgendwas steht oder so. Dann mit dem Kleinen und Spielsachen. Und es ist auf jeden Fall viel leichter, mit dem Auto zu fahren, als zu fliegen. Ist irgendwie logisch. Und ja, da fahren wir eben dann hin. Und ich freue mich da sehr drauf, wird wahrscheinlich auch landschaftlich sehr spannend dort werden. Und ich habe mir auch eine Kleinigkeit mal wieder überlegt, das ist so ein bisschen das kleine Geschenk für mich, dass die Klausurenphase jetzt vorbei ist. Während ich früher mir dann vielleicht die 106 gekauft hätte, was ein sehr großes Geschenk gewesen wäre mit 1.800 €, ist jetzt mein Geschenk mir eben ganz in meiner Idee, nicht so viel Zeug zu kaufen und so, aber mir trotzdem mal was zu gönnen, habe ich mir ein Objektiv geliehen jetzt für diese Zeit. Und zwar habe ich mir, weil ich ja das 16-1.4 von Fuji so lieb, also diesen weitwinkligen, offenblendigen Look, den man ja mit den 16-1.4 von Fuji doch recht gut hinbekommt, wenn das Motiv nicht zu weit von einem weg ist und der Hintergrund vom Motiv schön weit weg ist, wollte ich das jetzt natürlich auf Vollformat auch mal für mich ausprobieren und habe mich dann entschieden für meine Canon 5D Mark II das EF 24mm 1.4 auszuleihen, was ja wohl sehr geil sein soll, auch nicht so groß. Und genau, das habe ich jetzt bei mietdeinobjektiv.de heißt es, glaube ich. Auch wieder keine Werbung, sondern auch meine Überzeugung, weil ich da jetzt schon sehr oft mir mal was ausgeliehen habe, zum Beispiel auch diverses Fuji-Zeug, bevor ich von Canon auf Fuji umgestiegen bin. Und da war ich immer sehr zufrieden. Und kann ich also dir sehr empfehlen, entweder dort oder irgendwo anders, wenn du mal Dinge ausprobieren willst, auch mal einen längeren Zeitraum und jetzt nicht nur 2 Stunden irgendwie beim Fotohändler und die Straße auf und ab, dir einfach mal was zu leihen und das mal länger auszuprobieren. Das ist am Ende viel, viel günstiger, als dir es zu kaufen und zu merken, es ist doch nicht das Richtige. Und ja, ich zahle jetzt für, ich glaube, ich habe es so bestellt, dass ich es 10 Tage habe, weil ich dann in den neuen Tarif reingerutscht bin. Also das ist eine Preisstaffelung und ab 10 Tage ist noch ein bisschen günstiger. Und ich habe jetzt für die 10 Tage mit Versand und allem zusammen 90 Euro bezahlt. So. Und das heißt, ich habe jetzt für 10 Tage dieses Objektiv 90 Euro, was ich voll cool finde. Ne? Dann kannst du damit den ganzen Urlaub fotografieren und so. Und die Dinger sind ultra teuer, wenn du sie neu kaufst oder auch gebraucht. Die EF immer noch, weil das ist natürlich eine sehr hohe Qualität, das EF 2414. Ist Profi-Class, ganz klar. Wenn du das neu kaufst, kostet es immer noch viele, viele hundert Euro. Wenn nicht sogar knapp 1000, weiß ich gar nicht genau. Auf jeden Fall ist es deutlich günstiger, sich das eben einmal zu leihen. Und ich würde mir das jetzt wenn ich es kaufen würde, würde ich es vielleicht wieder verkaufen, weil das wird doch die meiste Zeit im Schrank rumliegen, weil es ja doch nicht so meine Standardbrennweite auf dieser, oder diese Kamera ist auch nicht so meine Standardkamera, sondern eher so die Spaßkamera. Und da hätte ich es jetzt irgendwie nicht sonderlich sinnvoll gefunden, mir das Ding zu kaufen. Aber für 80 Euro kann man sich das schon mal leihen und Spaß damit haben. Und das sollte man vielleicht mit mehreren Dingen so tun. Sie einfach leihen, und wenn man dann merkt, ich leihe das immer wieder, schon zum zweiten Mal, schon zum dritten Mal, dann kann man sich ja überlegen, das zu kaufen. So, aber vielleicht nicht immer alles sofort einfach kaufen. So. Ja, das ist auch so ein bisschen vielleicht die Message in diesem Podcast. Du brauchst nicht immer das Neueste und du brauchst auch nicht immer was anderes. Zumindest nicht besitzen. So, ja. Genau, da bin ich mal sehr gespannt, wie das wird mit 2414 auf Vollformat. Da freue ich mich wirklich sehr drauf. Und was ich sonst noch mitnehme, mal schauen. Es sollen auf jeden Fall nicht mehr als 3 Linsen werden, wobei ich natürlich noch eine zweite Kamera mitnehme, also nur die 5D Mark II. Das fühlt sich jetzt nicht richtig an, aber ob es dann nochmal die X-T4 wird oder die Leica oder die 100V, das weiß ich noch nicht genau, aber ich will auf jeden Fall nicht hier mein ganzes Zeug mitnehmen und 5 verschiedene Brennweitenlinsen, sondern es soll schon ein bisschen eingeschränkt werden. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht eine 2450-Kombi oder eine 2485-Kombi oder eine 2450-Kombi da drauf und noch mein 135er, also mein 90er auf der Fuji oder so. Mal schauen, da bin ich mir noch nicht ganz grün mit, habe ja noch ein bisschen Zeit zum Überlegen. Und bin ich mal sehr gespannt drauf, was ich da dann für Bilder machen kann. Das wird bestimmt ganz cool, weil das ist so eine Art Bauernhof, kann man vielleicht sagen, wo diese Ferienwohnungen sind, wo es eben Tiere gibt, wo es natürlich eine schöne Bergkulisse gibt. Und ja, nach Salzburg werden wir natürlich dann auch bestimmt zweimal fahren, denke ich, oder so. Aber das wird schon, glaube ich, ganz cool. Da freue ich mich wirklich sehr drauf. Genau. Ja. Zum Abschluss, jetzt haben wir eine Minute 7, so roundabout. Zum Abschluss nochmal zum Podcast vielleicht. Ich habe jetzt auf jeden Fall vor, gerade jetzt in den Semesterferien, ein bisschen mehr zu podcasten. Ein bisschen mehr heißt jetzt nicht jeden Tag eine Folge, aber auf jeden Fall mehr als einmal in 6 Wochen, das ist klar. Mal gucken, wie sich das so gestaltet. Vielleicht schaffe ich es auch eine Folge aus dem Urlaub da aufzunehmen, bin ich mal sehr gespannt. Genau, und wenn alles klappt, ich möchte jetzt noch keine Namen nennen, aber wenn alles klappt, dann habe ich, glaube ich, hier demnächst auch mal wieder Besuch im Podcast. Dazu jetzt aber noch keine weiteren Details. Sei gespannt, sieh es als kleiner Teaser. So, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dich hat es gefreut, mal wieder was von mir zu hören. Genieße jetzt mal schön die Woche. Wenn du arbeiten musst, hoffe ich, dass du was arbeitest, was dir Spaß macht. Ich werde die Woche auf jeden Fall ohne Arbeit genießen. Es gibt hier noch ganz, ganz viel Zeug, was ich zu Hause zu tun habe und mir so für den Urlaub aufgespart habe. Zum Beispiel muss ich immer noch hier einen Schrank aufbauen, weil ich will etwas umgestalten. Ich habe ja mein ganzes Fotoequipment in einer Kommode drin, aber das ist sehr platzineffizient. Das Zimmer hier ist größer als in der alten Wohnung, also vor allem größer und höher. Also ich kann hier jetzt noch einen zweiten Schrank reinstellen. Kleiderschrank habe ich hier, aber ich kann jetzt noch einen zweiten Schrank reinstellen. In der alten Wohnung hatte das Zimmer so eine Schräge. Da hat einfach kein zweiter Schrank reingepasst. Genau, da will ich noch einen Schrank hinpacken und hier noch ein bisschen aufräumen. Hier stehen immer noch ein paar Kartons, die aufgeräumt werden müssen vom Umzug. Und dann wäre eben auch der Platz dafür da. Ja, dann mal so zum Friseur irgendwann vielleicht. Und naja, so Dinge, die man halt irgendwie so ein bisschen voranschiebt, wenn man in einer stressigen Phase ist. Aber nicht jetzt sofort. Ich werde jetzt erstmal ein paar Tage wirklich so gar nichts machen, außer vielleicht mal einkaufen, kochen oder so und die Zeit genießen mit dem kleinen Spielen. Und genau, meine erste Maßnahme sozusagen, mein erstes Ding, was ich unbedingt jetzt endlich machen wollte, war eben heute dieser Podcast. Genau, so, jetzt ist 11:20. Das heißt, ich muss dann demnächst jetzt auch mal wieder so ein bisschen Richtung Küche und mich mal ums Mittagessen irgendwann kümmern. Und genau, aber das war jetzt schon mal einer der Bullet Points, die ich als erstens erledigen wollte, wenn ich jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit erstmal habe. Und genau, in diesem Sinne, mein Lieber, vielen Dank fürs Zuhören. Ich sag bis demnächst und dieses demnächst wird bestimmt nicht so arg lange dauern. Wünsch dir eine schöne Woche, wünsch dir viel Spaß. Vielleicht ist es ja Fotografieren, vielleicht ist es das Buch mit Bildern Geschichten erzählen, sich kaufen. Oder mal gucken, ob eine Demo irgendwo demnächst ist oder sowas. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß. Freue mich, dass du mit dabei warst. Und bis dann. Dein Ben. Tschüss.